Auch nicht ganz verkehrt, in der Tat. Und bevor wir aber dazu kommen, möchte ich gerne noch dir ganz herzlich gratulieren. Der Dani hat heute Geburtstag. Wir wünschen dir Gottes Segen und wir sind froh, dass wir dich haben und dass du immer uns so bereitwillig dienst mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ja, ich möchte auch Erstbesucher begrüßen. Ich habe vor ein paar Wochen Erstbesucher mal definiert als die, die mindestens 2 Jahre nicht da waren. Gibt es jemanden, der zum ersten Mal in unserer Mitte ist? Dann darfst du kurz deine Hand heben und wir begrüßen dich. Da haben wir jemanden, einen ganz herzlichen Applaus. Du darfst dir gerne nachher auch noch ein Infopaket abholen über unsere Gemeinde. Der Dani wird dir das überreichen. Ich glaube, unser Infostand ist heute nicht besetzt, aber wir heißen dich herzlich willkommen in unserer Mitte. Ja, wir kommen zur Predigt und wir wollen einsteigen in die erste konkrete geistliche Übung. Wir haben ja gestartet mit einer Predigtreihe über die geistlichen Übungen und die soll uns dabei helfen, geistlich zu wachsen. Wer sehnt sich nach geistlichem Wachstum? Geistliches Wachstum ist so wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir diesem Ziel näher kommen wollen, dass wir Christus ähnlicher werden. Und wie es auch ganz praktisch aussieht, wenn im Hebräer steht, wir sollen der Heiligung nachjagen. Und da schauen wir jetzt über diese ganz konkreten, praktischen, geistlichen Übungen. Und wenn man über dieses Thema nachdenkt, dann gibt es immer eine Gefahr. Und deswegen gibt es so am Anfang diesen Disclaimer, ja, diese Erinnerung an die Gefahr. Und zwar stehen wir immer, wenn wir über dieses Thema nachdenken, in der Gefahr zu glauben, dass wir durch unsere eigene geistlichen Muckis, durch unsere geistliche Fitness, durch unser eigenes geistliches Tun, durch unsere Disziplin, durch unsere voranschreitende Heiligung, zumindest ein kleines bisschen daran Anteil bekommen, dass Gott uns eigentlich ganz gut finden muss. Aber so ist es nicht. Es ist nicht, dass Gott uns gut findet, weil wir dieses und jenes tun. Er findet uns sowieso gut, weil er uns gemacht hat und weil er uns liebt. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir uns nicht durch unser eigenes Tun, auch nicht durch unser Tun in den geistlichen Übungen selbst erlösen. Wir sind erlöst durch die Gnade Gottes, durch die Annahme des stellvertretenden Opfers Jesu. Punkt. Es ist nicht die Gnade Jesu plus unsere Disziplin, die uns erlöst, sondern wir haben eine geheiligte Position bekommen und nun haben wir Sehnsucht und Hunger danach, dieser Position entsprechend zu leben. Und das ist so wichtig. Und deswegen möchte ich uns da immer wieder daran erinnern. Es ist nicht unsere Heiligung, die uns erlöst. Die Heiligung ist die Folge unserer Erlösung. Und wo die Heiligung ausbleibt, wo der Hunger nach Veränderung im Leben ausbleibt, wo wir so schmutzig und sündig bleiben wollen, wie wir vor unserer Erlösung waren, da müssen wir uns fragen, wie ernst es uns mit unserer Erlösung ist. Und der Leitvers für unsere Serie, der ist in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wir haben das letzte Mal gesehen, es geht dabei um diese progressive, zunehmende Heiligung. Es geht um die Heiligung, die dem entspricht, wozu Jesus uns bestimmt hat, nämlich unserer Position, geheiligt zu sein. Und wenn du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen willst, kannst du dir gerne noch die Predigt von letztem Sonntag anhören. Und wir haben noch einen weiteren Leitvers für diese Serie, der uns immer wieder daran erinnert, dass diese zunehmende Heiligung nicht einfach vom Himmel fällt. Es hat etwas mit Training und Übung zu tun. Und deswegen 1. Timotheus 4, Vers 7. Übe dich, trainiere dich in der Frömmigkeit. Jetzt geht es heute ganz praktisch los mit der ersten Übung. Was ist die erste Übung? Brrr, Trommelwirbel. Seid ihr gespannt? Wollt ihr sie hören? Es geht um die Bedeutung von Gottes Wort. Es geht um die Bedeutung der Bibel für dich und mich als Nachfolger Jesu. Und ich werde uns dazu eine biblische Person vorstellen. Und ich möchte es mal so machen anhand eines kleinen Wer bin ich Quiz. Okay, also ich erzähle ein bisschen was, wer ich bin als Person, und dann, wenn du die Antwort weißt, darfst du den Buzzer drücken. Okay? Und dann weiß ich noch nicht, was du gewinnst, so viele Waschmaschinen, wie du tragen kannst oder was auch immer. Also los geht's. Ich bin ein jüdischer Mann, der vor vielen Jahren lebte. Wer weiß schon, wer ich bin? Okay. Mein Vater trägt den klangvollen Namen Seraya. Ich bin außerdem ein Nachkomme von Aaron. Von meinem Berufsstand her gehörte ich zu den Priestern und ich war auch ein Schriftgelehrter. Ich kannte mich sehr gut aus im Gesetz des Mose. Hat niemand eine Idee? Die Generation meiner Ur-Urgroßeltern erlebte die schlimmste Zeit unseres israelischen Volkes. Als sie nämlich unser geliebtes verheißene Land und unser innigst geliebtes Jerusalem verlassen mussten und nach Babylon deportiert wurden. Aber so wie Jeremia es vorausgesagt hatte, erlaubte der persische König Kores nach 70 Jahren im Exil den ersten Juden die Rückkehr nach Jerusalem. Das war im Jahr 536 vor Christus. Ich war noch nicht dabei, als Zerubabel in Jerusalem den Tempel mit den ersten Juden, die zurückkehren durften, wieder auferbaute. Aber bei der zweiten Welle im Jahr 458 vor Christus, da hat der persische König Artasasta mir den Wunsch erfüllt und die Erlaubnis gegeben, ebenfalls nach Jerusalem zu gehen. Der König selbst gab mir sogar kostbare Geschenke aus Silber und Gold mit für die Einweihung des Tempels. Hat jemand eine Idee, wer ich bin? Esra, 100 Punkte. Du kannst so viele Waschmaschinen mitnehmen, wie du tragen kannst. Yes! Es geht um Esra. Esra dient uns heute als ein biblisches Beispiel und Vorbild für die Liebe zum Wort Gottes. Und dann fragen wir uns vielleicht, Moment mal, wie kann das denn funktionieren? Esra, der lebte zu einer Zeit, da gab es das Wort Gottes, so wie wir es kennen, ja noch gar nicht. Das stimmt. Aber es gab bereits einen Teil des Wortes Gottes, die Tora, die fünf Bücher Mose in schriftlicher Form. Und wisst ihr was, es gibt sogar einige Bibelforscher, die nehmen an, dass Esra ein Endredaktor dieser fünf Bücher Mose war. Also dass Esra die fünf Bücher Mose, so wie wir sie heute in unserer Bibel haben, noch bearbeitet hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Fakt ist. Letzten Endes ist es eine Theorie und eine These, aber doch zumindest eine interessante. Aber ein Fakt ist, dass Esra mindestens die fünf Bücher Mose, wenn nicht auch einige weitere Schriften, gerade die geschichtlichen Schriften, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik und wahrscheinlich auch schon die ersten Prophetenrollen, dass ihm die schon in schriftlicher Form vorlagen. Er nimmt selbst Bezug auf Jeremia. Er kannte auf jeden Fall die Prophezeiungen Jeremias. Und in diesem Buch von Esra, da wird in den ersten 6 Kapiteln noch gar nicht von Esra geredet. Da geht es nur um diese erste Welle der Rückkehrer nach Jerusalem, Zerubabel, der den Tempel wieder auferbaute. Und dann geht es los in Kapitel 7. Da fängt es an erstmal mit einem Stammbaum von Esra. Ein Stammbaum, um uns zu zeigen, wer dieser Mann ist. Und dieser Stammbaum, der geht zurück bis auf Aaron. Wir haben hier einen legitimen Priester. Esra ist legit, würde man heute sagen. Ja, der ist nicht irgendwie nur dahergelaufen und maßt sich irgendwas an, sondern er hat diesen Hintergrund. Und in Esra 7, Vers 6, da lesen wir über ihn folgenden Satz. Und er, Esra, war ein Schriftgelehrter, er war wohl bewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Esra war wohl bewandert im Gesetz. Also wenn wir heute Gesetz lesen, dann denken wir manchmal, oh Mann, ey, noch ein Gesetz, noch ein Corona-Gesetz, noch mehr Überreglementierung. Wo sollen wir denn überhaupt noch hingehen mit diesen ganzen Gesetzen? Aber jetzt erinnere dich doch mal, wie das früher war und wie es letzten Endes auch für uns heute wäre. Ohne Gesetze wären wir der totalen Willkür der Menschen ausgeliefert. Ohne Gesetze würde Anarchie herrschen und das Recht des Stärkeren wäre die Konsequenz. Und letzten Endes dient das Gesetz ja dazu, das Leben für alle Menschen angenehm zu machen, damit eben nicht das Faustrecht herrscht. Und Israel war wohl bewandert im Gesetz des Herrn. Und wenn wir Gesetz des Herrn lesen, dann geht es nicht um irgendein Gesetz einer Regierung, sondern um das Gesetz unseres guten Gottes, das er gegeben hat. Und Esra, er war wohl bewandert in diesem Gesetz und das bedeutet, er kannte seine Bibel. Das war seine Bibel, die er hatte. Das Gesetz des Herrn ist ein Synonym für die Schriften Gottes. Und Esra, er war wohl bewandert. Er kannte seine Bibel. Er wusste, was Gott gesagt hatte. Er kannte die Verordnungen, die Gott seinem Volk gegeben hatte. Wie geht es dir? Bist du auch wohl bewandert in der Bibel? Kennst du die Verordnungen, die Gott seinem Volk, seinen Kindern, dir und mir gegeben hat? Kennst du die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort zugesprochen hat? Wie gut kennst du deine Bibel? Und ihr Lieben, ich möchte uns heute Morgen hier überhaupt kein schlechtes Gewissen machen. Es gibt nichts Leichteres als Christen ein schlechtes Gewissen zu machen mit drei Themen. Bibel lesen, Gebet und Evangelisation. Ja, das ist total easy. Und wenn du noch alles drei zusammenschmeißt, dann weißt du mit Sicherheit, jeder geht geknickt nach Hause. Weil wir alle wissen, wir könnten unsere Bibel noch viel besser kennen. Und beten, wann betet man schon genug? Und jeder von uns verpasst jeden Tag unzählige Möglichkeiten, um von Jesus zu erzählen. Also Freunde, es geht heute Morgen um keinen erhobenen Zeigefinger, sondern es geht um eine ehrliche Frage, die du dir selber stellst. Wie gut kenne ich meine Bibel? Ich will uns eine Illustration geben. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wir sind am 19. Mai 2007 ausgereist nach Mosambik. Und das war, jetzt kommt vielleicht eine etwas eigenartig anmutende Referenz, aber das war 4 Monate, nachdem Steve Jobs, wer kennt noch Steve Jobs? Der hat auf der Macworld 2007 das iPhone vorgestellt als ein revolutionäres 3-in-1-Gerät. Das iPhone war gleichzeitig iPod, Telefon und Internet in der Hosentasche. Und das hat er 2007 vorgestellt. So lange ist es noch gar nicht her, seit wir wischen. Ja, nach links und rechts und oben und unten. Noch gar nicht so lange her. Und das Ganze war, er hat es angepriesen als mit einem Touchscreen, wie die Welt ihn noch nicht kannte. Dieser Touchscreen musste nicht mit einem blöden Stylus bedient werden, sondern einfach mit dem Stylus, den jeder von Geburt an dabei hat. Einfach hin und her wischen. Als wir ausreisten nach Mosambik, da gab es das iPhone noch immer nicht in Deutschland, nur in den USA. Und weißt du was, ich habe mich überhaupt nicht drum geschert. Warum nicht? Weil ich hatte ein sagenhaftes Nokia 5110. Das war ein Telefon, mit dem konnte ich telefonieren, mit dem konnte ich SMS schreiben und ich hatte, haltet euch fest, eine Akkulaufzeit von 7 Tagen. Wer kann sich sowas heute noch vorstellen? Das war mein Gerät und mit dem konnte ich in Mosambik tun, alles, was ich tun musste. Aber irgendwann kam das iPhone auch in Mosambik an. Und mit dem iPhone kam die Technologie, unterwegs seine E-Mails zu empfangen. Das war sogar noch lange vor WhatsApp. Ja, ja, früher. Und dann kam ein Tag, da hat mir ein Freund, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist Andrew und seine Familie. Nicholas da hinten, der war mit Caleb im Kindergarten. Und Sophie vorne war mit Boas im Kindergarten. Okay, mit Andrew und Sally waren wir gut befreundet. Andrew hatte echt ein super laufendes Unternehmen. Er hat Garten angelegt in Hotels und ich weiß nicht was. Und mit ihm waren wir gut befreundet. Und er kam eines Tages zu mir und er hat mir erzählt, dass er ein neues Handy hat. Und er kann mit diesem Handy unterwegs seine E-Mails empfangen. Er hat zu mir gesagt, Thilo, you need this. It will change your life. Er hat gesagt, Thilo, du brauchst das. Es wird dein Leben verändern. Weil er wusste, ich war den ganzen Tag im Auto hin und her unterwegs mit der Farm und hatte kaum Zeit für die Sachen. Und er sagte, it will change your life. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil wir das Bibellesen nicht als eine lästige Pflicht und eine anstrengende geistliche Übung sehen sollten, sondern als etwas, das wir brauchen, weil es unser Leben verändert. Etwas, das unser Leben zum Guten verändert, das uns ausrüstet, das uns stärkt, etwas, das uns hilft, die Dinge, die um uns herum geschehen, einzuordnen. Etwas, das uns ermutigt, das uns wachsen lässt in unserer Beziehung zu Jesus. Und dann habe ich mich gefragt, warum um alles in der Welt sollten wir uns ein neues Handy wünschen mit neuen Möglichkeiten, die unser Leben revolutionieren, aber nicht mehr Zeit im Wort Gottes, dass unser Leben noch viel tiefgehender, noch viel nachhaltiger und vor allem noch viel positiver verändern kann. Weil ihr Lieben, heute, 13 Jahre nach der Einführung des Smartphones oder wie wir es sie heute kennen, es gab vorher auch schon so Vorläufer, da wissen wir, das hat unser Leben nicht immer nur zum Guten verändert. Das Wort Gottes, es wird uns zum Guten dienen. Mein Anliegen ist also heute uns nicht zu zeigen, dass wir uns endlich mehr zusammenreißen sollen. Dass wir uns dieses Jahr zum 10. Mal vornehmen sollen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Und dann kämpfen wir uns vielleicht durch bis 3. Mose. Aber danach bleibt es wieder beim guten Vorsatz. Es geht nicht um einen guten Vorsatz am Anfang des Jahres. Es geht um echten Hunger. Es geht um echte Freude daran, um echte Lust dazu, Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen. Ihr Lieben, jetzt zeige ich euch ja nichts Neues. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon wüssten, dass Bibellesen gut für uns und unsere Beziehung zu Jesus ist. Warum tun es dann trotzdem so viele nicht oder nicht regelmäßig? Warum nimmt die Bibel Kenntnis über das, was Gott in der Bibel sagt, selbst in christlichen Kreisen immer mehr ab? In einer Studie aus dem Jahr 2011, ich muss dazu sagen in den USA, da gab es 75% der Christen gaben an, dass sie die Bibel nicht einmal wöchentlich lesen. Nicht einmal wöchentlich. Das ist doch alarmierend. Und mein Anliegen ist, ich möchte heute jemand sein wie Andrew, der mir sagte, dass ich unbedingt so ein Smartphone brauche, weil es mein Leben verändert. Und damit hat er mir übrigens kein schlechtes Gewissen gemacht. Er hat mir einfach nur gezeigt, was ich ohne das verpasse. Und ich will dir so ein paar Dinge aus dem Wort Gottes zusprechen, die dich vielleicht zum x-ten Mal daran erinnern, warum es gut für dich ist, mehr darin zu lesen. Nicht um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um dir zu zeigen, was du verpasst. Ich will dir sozusagen versuchen, ein leckeres Essen zu kochen und vor die Nase zu setzen, um dir Hunger zu machen. Ob du dir dann tatsächlich den geistlichen Magen füllst und es dir schmecken lässt, das liegt natürlich an dir. Und wir schauen uns einige Aussagen aus dem längsten Kapitel der Bibel an. Psalm 119. Und da geht es überall um das Wort Gottes. Du kannst gerne Psalm 119 schon mal aufschlagen, wenn du noch so ein richtiges Buch hast. Es ist ziemlich genau in der Mitte. Einmal mal aufschlagen zu 119 Blättern und wir schauen uns ein paar Verse daraus heute an. Gleich starten wir mit Vers 103. Und dieser ganze Psalm 119, das längste Kapitel der Bibel, ist ein einziges Loblied auf das Wort Gottes. Und darin werden unterschiedliche Synonyme für die Bibel verwendet. Mal ist von seinem Wort die Rede, mal von seinen Zeugnissen, mal geht es um seine Gebote oder auch andere Begriffe. Und immer ist damit gemeint die Bibel. Seid ihr bereit? Psalm 119, wir starten mit Vers 103. Wie süß ist dein Wort in meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Das ist jetzt so ein Vers für diejenigen unter uns, für die das wichtigste Teil eines gelungenen Festessens der Nachtisch ist. Wir machen weiter, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Für alle, die sich im Dunkeln unwohl fühlen. Vers 111. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Wer hat denn gerne so ein wohliges Gefühl im Inneren? Eine Wonne seines Herzens. Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Eine Zusage für alle, die sich mit einem gefüllten Bankkonto wohler fühlen als mit einem Bankkonto im Minus. Vers 130. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Für alle, die sich mehr Schlagfertigkeit, mehr Klugheit wünschen, mehr Verständnis. Vers 133. Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Für alle, die gerne geradlinig durchs Leben gehen wollen. Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Für alle, die es lieben, beim Räumungsverkauf ein richtig gutes Schnäppchen zu machen. So finden wir heute Beute. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der behaupten könnte, dass ihn all das nicht interessiert. Und ich kann dir nur sagen, wie Andrew, du brauchst das. Es wird dein Leben verändern. Wenn wir nochmal ganz kurz dieses Bild vom iPhone aufgreifen wollen, kannst du dir vorstellen, dass es irgendeinen normalen, gesunden Menschen gibt, also niemand, der so ganz komische Sammelleidenschaften hat, der sich ein nagelneues iPhone kauft, um es danach einfach nur in die Schublade zu legen und weiterhin mit seinem alten Tastenhandy unterwegs zu sein. Warum um alles in der Welt sollte man die Schätze und Möglichkeiten, die so ein kostbares, wertvolles Device mit sich bringt, nicht nutzen wollen? Warum bleiben so viele Bibeln in unserem Land und vielleicht sogar in unserer Gemeinde ungenutzt im Regal stehen und verstauben? Das Potenzial, es ist so groß. Und ich wünsche mir, ich bete darum, dass viele in unserer Mitte dieses Potenzial erkennen und anfangen, es zu nutzen. Gehen wir zurück zu Esra. Lesen wir dort den Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Freunde, diese Bibelstelle ist der Hammer. Das ist eine richtig coole Anleitung zum Bibellesen. Darin sehen wir, wie Esra Bibel gelesen hat und worin auch der Sinn und das Ziel des Bibellesens besteht. Es geht darum, sein Herz auszurichten, schon bevor es losgeht. Es geht darum, dieses Gesetz des Herrn zu erforschen. Also nicht einfach nur drüber zu lesen, sondern es zu erforschen. Und dann hat er das, was er gelesen hat, er hat es sogar getan. So unglaublich. Er hat das, was er gelesen hat, getan. Und er hat es nicht für sich behalten, sondern er hat andere darin gelehrt. Ich glaube, das ist ein richtig guter Leitfaden für uns. Es beginnt also damit, dass wir unser Herz ausrichten. Das passiert schon, bevor du dich überhaupt hinsetzt und deine Bibel wirklich aufschlägst. Und da hilft es, einen Ort und eine Zeit zu haben, wo du regelmäßig und ungestört bist und deine Bibel liest. Ich will dir nicht sagen, dass die einzige Tageszeit für legitimes Bibellesen früh am Morgen ist. Aber es ist die Zeit, die für mich am besten funktioniert. Morgens, noch bevor die Kinder den Tag in ihre Gewalt nehmen, da kann man sich noch die nötigen Impulse für den Tag holen. Wenn man dagegen am Ende eines ereignisreichen Tages seine Bibel aufschlägt, dann kann man den Tag nur noch im Rückblick anschauen. Und dann kann man sehen, was man vielleicht alles versäumt hat. Aber wenn du es am Morgen liest, dann kannst du mit diesem Wort in den Tag gehen und den Tag daran ausrichten. Und dann starte deine Zeit im Gebet mit einem fokussierenden Gebet. Ihr Lieben, es muss keine Gebetsstunde sein. Aber richte dein Herz dadurch aus und sage dir selbst, es geht jetzt um das Wort Gottes. Ein Gebet wie, Herr, jetzt geht es um dein Wort. Bitte rede du zu mir. Amen. Das reicht schon. Sich selber klar machen, worum geht es mir? Es geht mir nicht um die Erfüllung einer geistlichen Pflicht, sondern es geht mir daran, von ihm Impulse zu bekommen. Manche von uns sind vielleicht bei dem Gedanken, Bibel zu lesen, schon einfach erschlagen, wenn man an die reine Materialmenge denkt. So ein dicker Wälzer. Sowas hast du noch nie gelesen. Etwas Ermutigendes, ja. Du musst die Bibel nicht in einem Rutsch durchlesen. Wenn man sich mal die Hörausgaben der Bibel anschaut, es gibt Hörbibeln, dann dauert das Bibellesen von vorne bis hinten, von 1. Mose bis Offenbarung, ungefähr 80 Stunden. Jetzt kannst du selber Adam Riese bemühen. Wenn du 8 Stunden am Tag Bibel liest, wie lange brauchst du dann? 10 Tage. Wenn du 1 Stunde am Tag Bibel liest, wie lange brauchst du dann? 80 Tage. Wenn du 30 Minuten am Tag Bibel liest, dann brauchst du 160 Tage. Und das bedeutet wiederum, dass du die ganze Bibel in weniger als einem Jahr durchlesen kannst, wenn du konsequent 15 Minuten. 15 Minuten am Tag darin liest. Ich habe auch schon die Hörausgaben angesprochen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, die Bibel zu lesen, wenn man zum Beispiel viel unterwegs ist. Aber auch dann gilt, richte dein Herz aus, bevor es losgeht. Bete und bitte Gott, zu dir zu sprechen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, seine Gedanken nicht abschweifen zu lassen. Das zweite war die Erforschung des Wortes Gottes. Also das Bibellesen, wenn man jetzt auch so sagt, okay, ich versuche einfach mal die Bibel durchzulesen mit 15 Minuten am Tag. Das ist ein Bibellesen, das geht mehr in die Breite. Aber es geht dabei auch darum, in die Tiefe zu gehen. Was ist der Unterschied zwischen Bibellesen und Bibelstudieren? Ganz einfach. Stift und Papier. Ganz einfach. Das ist der Unterschied zwischen es einfach nur lesen und zwischen es studieren. Hab ein kleines Buch daneben. Nimm dir die Zeit und setz dich mal hin und sag, okay, heute ist Samstag oder heute ist Sonntagnachmittag. Heute nehme ich mir mal eine Stunde oder vielleicht zwei und ich möchte Bibel studieren. Und da versuche ich nicht in dieser einen Stunde so viele Kapitel wie möglich zu lesen, sondern ich nehme mir, keine Ahnung, meine Lieblingsgeschichte. Und ich sage, ich erinnere mich nicht nur an das, was in der Kinderbibel steht oder was ich im Kindergottesdienst gelernt habe, sondern ich lese sie im Wort Gottes durch. Ich lese sie und studiere sie. Und wenn ich sie studiere, dann gucke ich, was sind Schlüsselbegriffe? Dann mache ich einen Kringel darum. Was sind Worte, die sich wiederholen? Die unterstreiche ich mir. Was sind Worte, die ein Mensch sagt? Dann mache ich da eine andere Farbe. Und was sind Worte, die Gott spricht? Die bekommen eine andere Farbe. Und ich studiere und ich lese vielleicht einen Abschnitt mehrmals hintereinander durch und ich bete darum und lasse ihn auf mich wirken. Und ich sage, Herr, was willst du mir damit sagen? Was ist wichtig für mich darin zu erkennen? Und dann werde ich vielleicht neugierig. Am Anfang weiß ich vielleicht gar nicht, wo meine Lieblingsgeschichte in der Bibel überhaupt steht. Hey, wir können alle Google bedienen. Google hilft dir. Lass Google dein Freund sein. Und dann sagt er dir, okay, diese Geschichte steht da und da und du schlägst es auf und du liest es. Und dann denkst du, oh, das habe ich ja noch nie so wahrgenommen. Und du wirst anfangen, neugierig zu werden. Und du willst weiter forschen. Und dann suchst du nach anderen Begriffen, die dich ansprechen. Und du fängst an, ein Lexikon zur Hand zu nehmen. Vielleicht noch eine Konkordanz oder eine Studienbibel. Und du suchst, wo es Parallelstellen gibt. Und du liest das Wort Gottes nicht einfach nur durch, sondern du liest es mit Stift und Papier. Und du saugst es auf in dich. Und das können die wenigsten von uns jeden Tag machen. Aber da kannst du dir Zeit dafür nehmen. Einmal in der Woche. Ganz besondere Zeit. Der dritte Punkt, den Ezra gemacht hat, er hat es getan. Hey, alles ausrichten auf Gottes Wort, alles lesen und studieren, es nützt wenig, wenn wir die Bibel lesen wie die Tageszeitung oder wie einen Roman. Selbst wenn wir die Bibel lesen wie ein Lehrbuch. Ja, wenn du keine Ahnung, wenn du deine Abschlussprüfung hast und du nimmst nochmal dein Lehrbuch und du gehst alles durch und du markierst und du studierst und du lernst, wenn du es nicht tust, ist es für die Katz. Bibellesen macht nur dann Sinn, wenn wir auch bereit sind, uns unter das Wort Gottes zu stellen und dieses Wort des lebendigen Gottes höher zu achten als unsere eigenen Weisheiten. Jakobus, er sagte, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern seid Täter des Wortes. Genau darum geht es hier in Esra. Und zu guter Letzt hat er andere gelehrt. Er war Priester, er war Schriftgelehrter. War doch sein Job, könnte man jetzt meinen. In dieser Rolle, da lehrte er natürlich das ganze Volk aus der Schrift. Das trifft auf die wenigsten von uns zu. Und trotzdem will ich dich ermutigen, dass du diesen Vers, deinen persönlichen Vers machst und dass du die Erkenntnisse, die du bekommst, wenn du die Bibel liest, wenn du darin studierst, dass du sie anfängst mit anderen zu teilen, sei es in einer Kleingruppe oder sei es auch mit nichtchristlichen Freunden. Teile das, was Gott dir aus der Bibel zeigt. Ihr Lieben, es gäbe noch so viel mehr zu sagen, auch aus dem Neuen Testament, wenn ich daran denke, dass die Bibel die einzige Waffe in der Waffenrüstung ist, mit der wir angreifen und nicht nur uns verteidigen können. Oder wenn wir denken an die wertvolle Stelle in 2. Timotheus, in 3, Vers 16, wo wir über den Nutzen und das Ziel der Bibel erfahren. Aber ich will es für heute Morgen hierbei belassen, mit den Dingen, die ich euch mitgegeben habe. Und ich hoffe, dass ihr diese Mahlzeit, die jetzt so angerichtet wurde, dass ihr sie vor euch stehen seht und dass euch der Duft in die Nase steigt und dass ihr Hunger bekommt, dass ihr motiviert seid, anhaltend und diszipliniert in seinem Wort zu lesen, dich von seinem Wort dann auch über die Zeit verändern zu lassen. Hey, und warum nicht gleich heute Nachmittag loslegen? Warum nicht gleich heute Nachmittag mit deiner Lieblingsgeschichte anfangen? Keine Ahnung, die Arche Noah oder Gideon oder David und Goliath oder wie Jesus Fische und Brot vermehrt hat. Guck, wo es steht und fange an zu studieren. Dazu möge Gott uns segnen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Und dann, glaube ich, wird Dani den Gottesdienst abschließen, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ja, ihr dürft gerne mitbeten in eurem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass es uns eine Richtschnur ist, dass es uns Orientierung gibt für unser Leben, dass es uns süß ist wie Honig, dass es uns kostbarer sein kann als Gold, als feines Gold, dass es für uns etwas ist wie jemand, der sich darüber freut, der reiche Beute findet, Herr. Und ich bete, dass wir einen echten Hunger und eine Sehnsucht bekommen, dein Wort auch genauso zu behandeln, dass wir wie Schatzgräber werden, die anfangen, in diesem Wort zu graben und nach diesen Schätzen zu suchen, die in ihr ganz persönliches Leben sprechen. Ich danke dir, Jesus, dass du jeden von uns hier dazu ermutigen möchtest, Herr. Du willst uns kein schlechtes Gewissen geben, wenn wir es nicht noch oder noch nicht so gut getan haben, sondern du möchtest uns sagen, ich habe so viel gesprochen und es ist aufgeschrieben in meinem Wort. Lies darin, höre darauf, tue es, studiere es und gib es weiter. Herr Jesus, lass uns motiviert nach Hause gehen, Herr, und nicht, dass wir nur eine kurz andauernde Motivation haben und irgendwann frustriert aufgeben, sondern ich bete, Herr, dass du uns auch begegnest im Bibellesen. Ich bete, Herr, für jeden meiner Geschwister, dass, wenn sie die ersten Schritte machen und wenn sie ihre Bibel aufschlagen, Herr, dass sie erleben, wie der Buchstabe lebendig wird, Jesus, und wie du durch dein Wort zu ihnen redest und ihnen nahe bist, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.